Wir machen weiter. Ich darf Ihnen kurz Dietrich Dietrichsen vorstellen. Ist wahrscheinlich kaum notwendig hier, weil er 15 Jahre Professor für Kulturtheorie hier am Haus war und jetzt, glaube ich, bist Professor für Gegenwartskunst,
ne? Genau.
Ja, an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Er publiziert sehr vielfältig, ne, zu Popkultur und Kunst im weitesten Sinne. Sozusagen auch persönlich, für mich war es der erste Sopranos-Fan irgendwie, den ich kennengelernt habe vor sehr vielen Jahren inzwischen, und der mit dem also sehr speziellen Interesse für dieses Thema, das uns heute beschäftigt, auch sozusagen aufgekommen ist. Ja, Dietrich in Lesen und Wiederlesen, in Filmen, Blättern, wird da ein Aspekt der Remediation nochmal auf einer anderen Weise vortragen.
Ja, vielen Dank, Helmut. Und vielen Dank, Helmut, und vielen Dank, Christoph und der Merz Academy für die Einladung. Ich bin hier, um über Filme oder Bewegtbilder, Fernsehserien, über die Medienfrage reden wir nachher noch, und Bücher zu reden. Und ich bin hier auch mit einem Buch. Ich stehe hier mit einem Buch, das Buch und ich. Wir sind hier vorne. Das Buch heißt Lunch Poems und andere Gedichte von Frank O'Hara und versammelt verschiedene Gedichte von Frank O'Hara, die ursprünglich erschienen sind in den Sammlungen Meditations in an Emergency. Das wird später noch wichtig. Lunch Poems, nachdem es auch heißt, Love Poems und The New American Poetry. Und wie gesagt, auf dieses Buch, beziehungsweise auf ein Buch von Frank O'Hara, kommen wir später noch zurück. Aber ich wollte zunächst schon mal einführen, dass man da so mit einem Buch stehen kann. Und würden wir jetzt einen Film über mich drehen, wie ich hier vortrage, und in dem Film würde später mal auf einem Hotelzimmer nur dieses Buch zu sehen sein, das liegt da irgendwo rum, dann würden Sie als Zuschauer wissen, das hat was mit mir zu tun, ne? Weil ich eben schon mal mit dem Buch aufgetreten bin. Auf diese Weise kann ein Buch in einem Film, einer visuellen Erzählung, zu einem Zeichen für eine Person werden oder für eine Eigenschaft der Person. Mein Lieblingsbeispiel ist in Hubert Fichtes Roman Die Palette. Da gibt es eine Figur, die heißt der schiefe Inder mit dem Wittgenstein. Der taucht immer wieder auf, der ist auch wieder da. Hinten steht der schiefe Inder mit dem Wittgenstein. Das wird nicht näher erklärt, warum der so heißt. Das ist, manchmal sagt der schiefe Inder mit dem Wittgenstein was. Und später erzählt dann in einem Buch, das sich mit der Palette und seiner Entstehung des Romans beschäftigt, Harun Farocki, der bekannte Filmemacher, dass er als junger Mann in dieser Kneipe verkehrt ist und einmal um zu zeigen, was ihn so beschäftigt, einen Wittgenstein in der Manteltasche stecken hatte und damals so ein leichtes Rückenleiden hatte, sodass ihm etwas schief war und so diese Figur wurde, der schiefe Inder mit dem Wittgenstein. Also man konnte und tut es auch im Alltagsleben auf diese Weise etwas über sich erzählen oder prätendieren, indem man sich mit bestimmten Büchern verbindet. Die Angelo Barksdale, den Sie ja vor zwei Tagen kennengelernt haben, das war in The Wire der junge Mann, der durch diese, gestern haben wir The Wire gesehen, der durch die Beeinflussung von Zeugen nicht ins Gefängnis muss und daraufhin erstmal den Drogenhandel, den Low-Rises, neu organisiert. Die Angelo Barksdale wird, das kann ich wohl hoffentlich sagen, ohne hier viel zu spoilen, am Ende der ersten Staffel von The Wire zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt. Diese ist das Ergebnis mehrerer Deals. Einerseits eines Deals zwischen seiner Familie, dem Drogenhändler-Clan der Barksdales, mit der Justiz, und andererseits eines Deals innerhalb der Familie, die auf D'Angelo einwirkt, dass er ein paar Jahre Gefängnis für die Familie opfern soll und um seiner Mutter willen. Auf keinen Fall auf das Angebot der anderen Seite, nämlich eine Art Kronzeugenregelung, eingehen soll. Unter diesen Voraussetzungen nimmt es nicht Wunder, dass der immer schon etwas sensiblere D'Angelo, der einst seinen jüngeren Kollegen in den Low-Rises das Schachspiel anhand der Mechanismen im Drogengeschäft und umgekehrt in einer berühmten Szene nahegebracht hat, im Gefängnis nachdenklich wird. Bald schon entgleitet er dem Einfluss der anderen Clanvertreter im Knast oder auf Besuch. Sinnbildlich für seine Entwicklung übernimmt er einen Job in der Bibliothek. Wann immer wir im Verlauf der zweiten Staffel sehen, liest er gerade ein Buch, sammelt ausgelesene Schwarten ein oder rückt schwere Bände zurück an ihre Stelle im Regal. D'Angelo und die Bücher, mit denen er zusammen im Bild ist, bringen quasi metonymisch etwas über seinen Charakter zum Ausdruck und über seinen Charakterwandel, über seinen Character Arc, wie wir den Begriff hier schon gehört haben, was klassischerweise andere Objekte in Gangster- und Polizeifilmen zu sagen pflegen, nämlich Autos, persönliche Accessoires oder bestimmte Waffen. Doch andererseits sind Bibliothek als Ort und Buch als metonymischer Ausdruck für Bildung, Nachdenklichkeit, Gewissenhaftigkeit keine ganz neuen Zeichen im Reservoir von Erzählkino und Fernsehfilm. Es ist daher nicht allein die Häufigkeit, mit der in den hier zur Debatte stehenden Fernsehserien neuer Art Bücher und Bibliotheken als sprechende Hintergründe, Umgebungen, Accessoires auftauchen, sondern auch, was sie im Gegensatz zu dem Buch, das in einem Kinofilm auftaucht, für Bezugspunkte haben. Einerseits in der diegetischen Wirklichkeit und andererseits aber auch in der Wirklichkeit der Rezeption, die diesen Serien hervorbringen. Die technische Entwicklung von Medien und deren Nutzung in konkreten kulturellen und künstlerischen Zusammenhängen, sowohl von Produktion wie von Rezeption, verlaufen ja als zwei verschiedene Geschichten, die weit weniger durch unmittelbare Ursache-Wirkungsrelationen verbunden sind, als es uns manch Medientheorie oder Mediengeschichte erzählen will. Wie sich die Kultur eine medientechnische Möglichkeit anders zurechtlegt, als Ingenieure und Interface-Designer erwarteten, aber auch anders als Marketingstrategen erhofften, ist ein wiederkehrendes Motiv, das in den Audiokulturen viel diskutiert worden ist. Es lässt sich vom Vierspurstudio und dessen produktivem Missbrauch im Dub über den Technics-Plattenspieler oder den Sampling-Computer im Hip-Hop bis zur Erfindung des Grammophons zurückverfolgen, das bekanntlich zu Beginn vor allem als eine Art Büromaschine, ähnlich einem Diktiergerät, eingesetzt wurde. In der Welt der bewegten Bilder wird hingegen meist so getan, als hätte es lange stabile Phasen gegeben, in denen sowohl das technische Medium, etwa der Tonfilm, als auch dessen Rezeptionsdispositiv, der dunkle, abfallende, bestuhlte Raum mit einer zentralen Projektionsfläche, konstant geblieben wären. Und einzig die künstlerische oder auch kulturindustrielle Bearbeitung der jeweiligen Produkte variabel gewesen wäre. Sodass sich Filmgeschichten von der Tonfilmzensur abgesehen lange Zeit so lesen ließen, als hätten einzig künstlerische und kunstverwertende Entwicklungen stattgefunden, keine des Mediums, des Dispositivs. Ja, als wären die technischen Fragen durch die Vorentscheidung der Hersteller bereits beantwortet. Dass aber die Rezeption, also die künstlerische, das Verarbeiten der künstlerischen Seite eines Produkts und auch die damit verbundene ästhetische Erfahrung auf der einen Seite und die je gruppenspezifische, soziologisch relevante oder aber auch individuelle Nutzung technischer Medien auf der anderen Seite mehr miteinander zu tun haben, ist generell eher ein neues Paradigma, ein neuer Themenbereich der Kunst- und Kulturwissenschaften. Rezipienten sind diesem Paradigma zufolge weniger frei, als sie es wären, wenn das Kunstwerk ohne technische Standards ausgeliefert würde, als wenn die Rezipienten sozusagen nicht nur Kunst rezipierten, sondern auch jedes Mal die Technik dafür individuell selbst zusammenstellen würden. Nutzer wiederum sind freier, als es die standardisierten Dispositive und Ausgabegeräte nahelegen. Also Rezipienten, die man sich traditionell frei denkt, sind weniger frei. Nutzer, die man sich traditionell unfrei denkt, sind in Wirklichkeit freier. DVDs, so stellt sich bald heraus, sind nicht einfach die neuen Videokassetten, so wie auch die ja nicht die neuen Super-8-Filme waren. Der Unterschied lag aber, was zumindest jetzt für Rezeption relevant ist, nicht in unterschiedlicher Bildqualität, also der entscheidende Unterschied lag nicht in unterschiedlicher Bildqualität, der Frage der Wiederbespielbarkeit eines Speichermediums, der bequemen Erreichbarkeit bestimmter Szenen oder anderer Fragen des Bedienkomforts. Der entscheidende Unterschied lag in einer, und das wäre die Verbindung der beiden eben entwickelten Stränge von Rezeption einerseits und Nutzung andererseits, in einer Ästhetik der Nutzung, einer Rezeptionsästhetik der Nutzung, der Beeinflussung ästhetischer Werte und Interessen durch sozial und psychologisch neu tarierte Nutzungsmöglichkeiten und Gewohnheiten. Wir haben ja eben das beste Beispiel dafür bereits gehört, wie unterschiedliche Dinge man sieht, wenn man die Serie Frasier auf DVD sieht, als wenn man sie sozusagen unter den Bedingungen des klassischen Fernsehkonsums sieht. DVDs können einzelne Filme speichern. Werden sie so verkauft, übernehmen sie im Alltag tatsächlich eine der mehreren Funktionen der alten Videokassette. Doch wegen ihres geringeren Gewichts, größerer Speichermöglichkeiten etc. wurden sie bald in Boxsets vermarktet. Diese Boxsets wiederum dienten vor allem zwei verschiedenen Funktionen. Entweder versammelten sie die Werke eines einzelnen Akteurs, eines Autors. Das konnte je nach Autorbegriff ein Regisseur, eine Regisseurin oder aber auch ein Schauspieler, eine Schauspielerin sein, zuweilen auch ein Produzent. Oder aber sie sammelten die Episoden einer Serie. Sie gaben etwa den Begriff der Staffel oder der Season, also einem größeren Zusammenhang innerhalb der Architektur von Serien, ein Gesicht. Erst durch solche Boxsets wird diese implizit für Autoren, Fernsehsender, Produktionsfirmen immer schon höchst relevante Werkkategorie buchstäblich greifbar. Ja, man kann also jetzt, man greift eine Staffel. Das ist, wann irgendwann eine Staffel anfing, endete und dass es überhaupt Staffeln waren, ist im klassischen Fernsehkonsum vollkommen irrelevant gewesen. Jetzt hat man die Staffel nicht nur sozusagen als Konzept im Kopf, sondern man hat sie tatsächlich in der Hand als eine Staffel. Obwohl das nicht die einzige Möglichkeit ist, Serien zu verkaufen als Staffeln, wie wir auch gesehen haben. Das Denken in Staffel und Seasons wird so für die Betrachterinnen zu einem Bestandteil der Rezeption. Es sind nicht mehr die Sommerpause und andere als kontingent empfundene Einschnitte des Fernsehens, sondern nunmehr werkästhetisch relevante Einheiten. Doch sie bleiben nicht die einzigen. Die Serie wird erst in der DVD-Vermarktung und der damit verbundenen Ablösung vom mitunter weit auseinanderliegenden Sendetermin zum Gegenstand einer spezifischen Rezeption, zu der die Möglichkeit gehört, die Rezeption zu intensivieren und sich von Spannung und anderen Faktoren so fesseln zu lassen, dass man wie bei einem, das ist von vielen jetzt schon erwähnt worden im Laufe des Symposiums, einem Buch, wie beim faszinierenden Buch, nicht mehr aufhören will, also die Rezeptionsform des Schmökerns, des Versinkens, des Verschlingens mit ihren tendenziell asozialen und eskapistischen, suchtartigen Verlaufsformen. Diese Rezeptionsform ist ein klassischer Zug, nicht von Lesen oder Bücherlesen an sich, sondern einer bestimmten Art von Bücherlesen, nämlich des popularisierten Lesens. So hat man erst gelesen, als schon viele lasen, als Lesen nicht mehr eine Kulturtechnik, der nur Hochgebildeten gewesen ist. Erst als Bücher zu Massenartikeln wurden, entstanden auch massenkulturelle und an unmittelbarem Genuss orientierte Leseverhalten, auf die die frühe Kulturindustrie unter anderem durch die Einführung des Fortsetzungsromans reagierte, eine Form, die unter anderem Dostojewski und Kipling zu ihren Pionieren zählte. So wie der Fortsetzungsroman unter anderem der genannten Autoren Kompositionstechniken beeinflusst hat, kann man auch bei den Autoren von Fernsehserien einen anderen Umgang mit ihren Bauelementen erkennen, seit diese auch in der und durch die Werkgestalt in ihrer vermarkteten Form sichtbar geworden ist. Die Serie arbeitet jetzt offensiver mit ihren Einteilungen, mit der Einführung von Standards einerseits und deren Verletzung andererseits. Die Zuschauer können die Formate jetzt auch ohne Werbeunterbrechung betrachten und sie entscheiden selbst, wo und wie sie diese Betrachtung in ihrem Alltag unterbringen. Mit anderen Worten, sie erklären die Serie zu einem Buch. Darauf haben die Vermarkter der neuen Serienprodukte im Übrigen längst reagiert. Die Zahl der Serienbox-Sets, die sich in ihrer Gestaltung offensiv des Buchcharakters bedienen, ist Legion. Die Gesamtausgabe der 7 Staffeln von The West Wing etwa nennt sich The Presidential Library. Die Ablösung dieser Serien von fixen Sendeterminen ist natürlich auch noch durch andere technische und verkäuferische Entwicklung unterstützt worden. Download-Möglichkeit und Viewing on Demand tragen zur Destandardisierung bei, entwerten die Ausstrahlungstermine und stärken die Entwicklung von individuellen und kontingenten Rezipientenentscheidungen. Doch auch in diesem Fall ist der entscheidende Punkt, dass dieses destandardisierte Schauen seinen Bruch mit der alten Funktion von TV, alte Funktion von TV in unserem Alltag ist ja einerseits durch fixe Termine unseren Alltag zu kontrollieren und zu standardisieren und uns zu sagen, um 20 Uhr ist verdammt nochmal die Tagesschau, da haben Sie gefälligst abends davor zu sitzen oder um 19 Uhr ist heute und da ist das Essen fertig oder da ist man von der Arbeit zurück oder da hat das Sporttraining aufzuhören oder was immer die Leute so tun. Das war sozusagen die eine Funktion, also zu sagen, sozusagen eine Timeline in den Alltag einzuführen. Andererseits aber durch eskapistische Inhalte von dieser Kontrolle abzulenken. Ne? Also was dann zu diesen bestimmten Zeiten passierte, war etwas, was uns sozusagen wieder davon ablenkte, dass unser Alltag kontrolliert wird. Diese klassische Funktion von TV, sich seinerseits mindestens zur Hälfte an einer diese Ablösung von dieser klassischen Funktion von TV orientiert sich ihrerseits mindestens zur Hälfte an einer anderen, längst eingeführten Rezeptionskultur, eben dem schmökernden Abtauchen mit einem Buch. Bei Fortgeschrittenen allerdings auch am wissenschaftlichen Studierendenlesen. Seit DVDs bewegte Bilder speichern, sind so viele, die Detailbeobachtungen nicht nur in professionelle und beobachtende akademische und journalistische Diskurse eingebracht worden, auch die Fankultur blättert ständig vor und zurück und schreibt, was sie weit hinten im Bildraum erkannt hat, in ihre Blogs und Netzkommentare. Sehr oft sind das übrigens Titel von Büchern, die man auf den Regalen der zentralen Figuren irgendwo hinten sehen kann. Wenn also in Fernsehserien neuer Prägung Bücher auftauchen, verweisen sie nicht nur auf die Figur, die das Buch erklären soll, sie verweisen auch auf die Praxis derjenigen, die gerade zusehen. Sie stellen Verbindungen her, die den liebevollen Szenen mit und in Kinos in Nouvelle Vague-Filmen, dem Einsatz von historischen Popsongs im postlinearen Gegenwartskino der Tarantino-Generation oder den flackernden Fernsehern, die öffentlich-rechtliche Bilder zeigen, in Fassbinder-Filmen ähneln, also anderen Auftritten anderer Medien in anderen Filmen. Schließlich verweisen sie aber auch auf das sozusagen wichtigste Buch in ihrer ganzen Existenz, nämlich das sie hervorbringende Drehbuch. Ne? Wir haben ja viel davon gehört, dass das Drehbuch die entscheidende Instanz und ihre Verfasser die wichtigere Instanz sind als der Regisseur in Fernsehproduktion. Und natürlich verweist das etwas auflösende, in dramatische Weise inszenierte, etwas schließende oder öffnende Buch in so einer Szene auch auf das große Buch, aus dem alles kommt, das Drehbuch. Darüber hinaus haben Bücherbilder auch einen spezifischen Aussagewert in Bezug auf die Unterscheidung von Erzählbaren und Nicht-Erzählbaren. Weil das Buch ja sozusagen immer repräsentiert, sowohl als Drehbuch wie auch als das Buch, das jemand liest, eine Art nicht verfilmbaren Rest. Das ist immer etwas, im Buch steht immer mehr als verfilmt werden konnte. Im Buch ist immer noch irgendwie etwas mehr an Anweisungen, etwas mehr an Quellen vorhanden, als dann tatsächlich sichtbar ist. Möglicherweise sind auch noch andere Dinge sichtbar, aber das Buch hat sozusagen immer noch diesen anderen Rest. Aber auch das Buch, das eine Person liest, die Zeichenketten, die da aufgenommen werden und sich offensichtlich im Innenleben dieser Person in irgendwelche Vorstellungen verwandeln, sind genau das, was man nicht zeigen kann. Sie sind sozusagen die Grenze dessen, was man, wenn man Bilder macht, zeigen kann. Bücher, die einer Figur zugeordnet werden und diese erklären zu helfen sollen, haben zwei und im Grunde genommen antagonistische Inhalte und Funktionen im Kontext dieser eben gemachten Beobachtung. Zum einen sagt das Buch Lesbarkeit. Man kann in ihm lesen wie in einem offenen Buch. Das Buch ist dechiffrierbar, es gibt dafür Regeln. Damit ist dann in diesem Fall auch die Person dechiffrierbar. Sie hat kein Geheimnis, beziehungsweise sie hat ein Geheimnis, ihrer Meinung nach, aber man kann es sich ausbuchstabieren lassen. Das Buch in diesem Sinne ist eine Art Entschuldigung. Es heißt, wir alle, die wir lesen können, wissen, was mit dieser Person los ist. Wir erzählen es nur etwas ausführlicher für die, die das nicht lesen können. Das Buch hat in diesem Sinne auch etwas Determinierendes. Wenn wir etwa Pauli, den etwas eindimensionalen Soldaten der Soprano-Familie, ein Buch mit dem Titel lesen sehen, How to Clean Up Practically Anything, erkennen wir seine Beschränkung nicht nur in seiner Bedürftigkeit, Ratgeberliteratur zu lesen, sondern zugleich die aggressive Ungeduld, die Neigung zu faschistoiden Überzeugungen, die wir von ihm eben auch kennen. Ein ähnlicher, aber anderer Fall liegt hier vor. Wir lernen jetzt in dem Ausschnitt, den wir gleich sehen, die Figur Tara kennen. Ich bitte mal um das erste Beispiel. Ja, Tara. Tara liest also offensichtlich, wie Sie vielleicht erkannt haben, Naomi Kleins viel beachtete Studie über US-Politik und Imperialismus neuer Prägung, The Shock Doctrine. Das weist sie einerseits als kritisches linkes Temperament aus. Und wir haben auch gesehen, dass sie sozusagen durch Lektüre dieser Art, nicht zuletzt auch durch Lektüre dieser Art, ermächtigt ist, sich selbst zu verteidigen, ihren Trottelchef einen Rassisten zu nennen, etc. Andererseits wird aber auch eine Verbindung hergestellt, einführenderweise dieses Charakters, zwischen Taras Temperament Und Naomi Kleins These, dass der globale Kapitalismus, insbesondere der diesen unterstützende US-Staat, durch herbeigeführte oder gern genutzte Katastrophen natürlicher und nicht natürlicher Art, diese nutzt, um politische Veränderungen in seinem Sinne zu initiieren. In dieser Lesart ist Terra sozusagen selbst eine kleine wandelnde Katastrophenmaschine, als die wir sie im Laufe dieser Serie noch öfter kennenlernen werden, obwohl sie diese anders als der globale Kapitalismus selten zu ihren Zwecken nutzt. Ja, also dies ist zwar in diesem Moment ein Triumph für sie, aber letztendlich ein Problem, eine Niederlage. Hinter diesem Einsatz eines Buches in sozusagen mit zwei verschiedenen Deutungsmöglichkeiten steckt auch ein anderes Charakteristikum dieser Serie, die True Blood, die sie für mich von den auch wirklich neuartigen und den Namen verdienenden Qualitätsserien unterscheidet. Die Charaktere bei True Blood sind bereits von vornherein festgelegt, wie bei einer Sitcom, ohne sich zu entwickeln. Sie, anders als bei den Sopranos, Deadwood oder The Wire, ergibt sich Überraschung eben gerade nicht aus den Zuschauern und Zuschauerinnen bereits bekannten, aber naturgemäß eben niemals restlos überblickten Charaktereigenschaften, sondern aus externen Ereignissen. Die Personen werden dagegen mit der üblichen TV-Logik eingeführt. Der Zuschauer darf sich bestätigt fühlen, dass sie so stereotyp und vorhersehbar handeln, wie sie nun mal immer handeln. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, die Trope Buch zu verwenden. Und das ist hier auch eine, und zwar eine aktuelle HBO-Serie. Eine allerdings, von der ich sagen würde, dass sie eben nicht die Qualitätskriterien erfüllt. Sie findet diese zweite Funktion, die habe ich noch nicht erwähnt, es gibt eine zweite Funktion der Trope Buch, die ich schon angedeutet habe, wenn ich nämlich die erste Lesbarkeit genannt habe, die zweite hat eher mit Unlesbarkeit zu tun, die sich eher in tatsächlichen Qualitätsserien findet. Das Buch bedeutet hier nicht mehr Transparenz, Dechiffrierbarkeit, man kann in ihm lesen wie in einem offenen Buch, sondern unübersichtliche Fülle, ein Reichtum und eine Dichte, die ein Archiv aufbewahrt. Die Bibliothek, die spezifisch von dieser Person gelesene Bücher, die von diesem Gehirn gespeicherte Informationen, das Wissen dieser Person aufbewahrt. Dies ergibt eine Art, ich nenne es mal, verhinderten Erhabenheitseffekt, den in der Literatur, der naturgemäß leichter verfügbar ist, etwa Jorge Luis Borges in seiner berühmten Erzählung Die Bibliothek von Babylon ausgekostet hat, in der er den Gedanken einer alle denkbaren Bücher umfassenden Bibliothek entwirft. Die visuellen Medien erhalten dagegen gerade durch die mathematische Erhabenheit des Codes, also im Gegensatz zur dynamischen Erhabenheit, die sich immer leicht visualisieren lässt, also die dynamische Erhabenheit, in der es sozusagen um das Konfrontiertsein mit überwältigenden Naturereignissen geht, ist ja die mathematische Erhabenheit diejenige, bei der man sozusagen denken kann, dass auf der Ebene eines Codes, auf der Ebene von Zahlen, Unendlichkeit darstellbar ist, aber man kann sich nicht vorstellen. Man hat sozusagen gerade kein Bild davon. Und das ist das Erhabene daran. Das ergibt den Erhabenheitseffekt. Also diese mathematische Erhabenheit des Codes ist die traditionelle Grenze der visuellen Medien. Sie sind auf die dynamische Erhabenheit der Natur abonniert. Doch in den Beispielen, die ich gleich zeigen werde und die nicht allein stehen in den Serien, von denen wir reden, lassen sich bewegte Bilder auf einen Kontakt zu dieser ja auch ästhetischen Region der Erhabenheit des Codes ein. Und zwar anders als man das bisher von so quatschi Zahlenflimmern in The Matrix oder animierten Rechenpapier in Tron kannte. Nämlich in Verbindung mit einer Person. Und das ist wahrscheinlich Voraussetzung dafür. Interessanterweise in Verbindung mit einer Person und ihrem Tod. Die unüberschaubare Erhabenheit menschlichen Geistes lässt sich wohl nur dann mit der Trope des Buchs und der Bibliothek in Verbindung bringen, wenn die Betroffenen tot sind. Bei meinem nächsten Beispiel, dem ersten Beispiel für diesen Fall des Buches, sehen wir zwei Detectives, wie sie die Wohnung eines toten Gangsters inspizieren, den sie jahrelang gejagt haben. Die Zuschauer haben in den 36 Episoden von The Wire, die zu diesem Zeitpunkt schon ins Land gegangen sind, die beiden schon öfters Wohnungen inspizieren sehen. Und zwar gerade diese beiden. Sie haben einige sehr spektakuläre Inspektionen von Wohnungen gesehen, in denen die beiden sich über Schussbahnen von Projektilen und über bestimmte architektonische Verhältnisse in einem Apartment verständigen, ohne etwas anderes zu sagen als das Wort Fuck, als das sozusagen alle Bedeutung übernimmt. Also sie sind gewohnt, diesen beiden zu folgen bei einer sehr genauen Examination eines Raumes. Sie wissen, die Blicke suchen nach Indizien und Beweismitteln. Hier, in dem Fall, den wir gleich sehen werden, fallen die Kopfbewegungen von Jimmy McNulty und Mark Morland aber etwas ungerichteter aus. Sie versuchen nicht so sehr nach Indizien zu suchen, sondern sie versuchen, die Inneneinrichtung kulturell zu lesen. Denn als Höhepunkt der Szene, nachdem McNulty bereits ihr Resümee ausgesprochen hat, nämlich wir hatten gar keine Ahnung, wen wir gejagt haben, zieht McNulty ein Buch aus dem Regal. Und jetzt bitte ich um das zweite Beispiel. Ja, bei dem Buch, das Sie dort sehen, handelt es sich um die Grundlage moderner Nationalökonomie, Adam Smith's The Wealth of Nations. Das Buch, gegen das Karl Marx das Kapital geschrieben hat, wie Louis Althusser in Lire le Capital ausführlich gezeigt hat und natürlich auch Marx selber sich oft auf Adam Smith bezogen hat. Dieses Buch scheint Informationen über den Charakter des Verstorbenen zu enthalten, deswegen fährt die Kamera so nahe dran. Ja, es scheint das Rätsel, das ihn umgibt, aber auch dessen geahnte Lösung, die wir auf den Gesichtern der Beamten erkennen können, auf die Spitze zu treiben. Russell Bell, genannt Stringer, war ein ebenso skrupelloser wie ehrgeiziger Gangster. Er wollte mehr als nur den täglichen Kleinkrieg um die Junkie-Versorgung an den einschlägigen Straßenecken. Er investierte in Immobilien und träumte von einem Wirtschaftsimperium, das aus dem Drogenhandel hinauswachsen würde. Er schmierte Politiker und versuchte, in höhere Gesellschaftsschichten vorzudringen. Als Adam Smith-Leser erscheint er plötzlich als eine Art Musterknabe, ein BWL-Karrierist Supreme, komplett mit modernistisch bis japanoider Inneneinrichtung. Und sagt uns die Szene nicht auch, dass der zu Ende gedachte Kapitalismus im Sinne Smiths zum Gangstertum führt? Das ist sicherlich die eine mögliche und auch bestimmt nicht unerwünschte Lesart. Die zweite aber wäre, dass der Kapitalismus und die von ihm profitierende Bourgeoisie sozusagen als Lebensmodell eben keine Option für alle darstellt. Als im Ghetto aufgewachsener Afroamerikaner bleibt nur diese Version des Kapitalismus, die Stringer dann auch tatsächlich wählt. Und nicht zufällig sind seine Mörder zwei charismatische Vertreter allerdings höchst unterschiedlicher Formen nicht-kapitalistischer afroamerikanischer Selbstorganisation im Ghetto, nämlich einmal Omar Little, der anarchistische Robin Hood, der die Drogenhändler beklaut, den Süchtigen gibt und einen subkulturellen und schwulen Lifestyle lebt und der schon durch seinen Nachnamen Little Malcolm X nahe steht. Denn auch Malcolm X hieß ja bürgerlich Malcolm Little, so eine Art Verwandter von, ein entfernter Neffe, würde ich mal sagen, von Malcolm Little. Brother Mouzon, der andere, hingegen kleidet sich als Gehörer zur Nation of Islam, einer separatistischen, konservativen und religiösen Organisation, die ebenfalls, wenn auch aus ganz anderen Gründen, die Community gegen ihre selbst hervorgebrachten Drogenkapitalisten verteidigt. In der Serie haben beide ganz andere Gründe gehabt, auf Bell zu schießen. Als Leser des Smith-Buches könnte aber auch das ihr Grund gewesen sein. Auch beim nächsten Beispiel geht es um eine Art posthumen Blick auf eine Person und ihre Bücher, aber es ist diesmal niemand gestorben. Es hat nur jemand den Job verloren. Offizielle räumen das Büro des Betreffenden aus und sie haben, anders als unsere Detektive, kein Interesse an der Interpretation der Gegenstände, die sie zusammenpacken. Trotzdem gönnt uns auch hier die Kamera einen Blick auf ein Buch, das ähnlich der vorangegangenen Szene so etwas wie ein Resümee, einen Schluss der ganzen Sequenz darzustellen scheint. Auch hier wird auf den Abwesenden ein ebenso überraschendes wie ergänzendes Licht geworfen, eine lange gehegte Vermutung womöglich bestätigt. Jetzt bräuchte ich das Beispiel 3. Das betreffende Buch war etwas kürzer zu sehen und etwas schwerer zu erkennen, aber man konnte schon sehen, dass es einen ziemlichen Ehrenplatz hatte. Es stand nämlich direkt vor der John F. Kennedy-Büste, die als Buchstütze da verwendet wird. Insofern kam ihm schon eine besondere Bedeutung zu. Erkennbar ist der Autorenname, wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen ist, um welches Buch dieses Autor es sich handelt. Nämlich der Autorname Michel Foucault, haben einige von Ihnen vielleicht gesehen, wie ich den vereinzelten Lachlauten entnommen habe. Das betreffende Buch heißt in der amerikanischen Fassung Society Must Be Defended. Die deutsche Fassung heißt In Verteidigung der Gesellschaft. Es handelt sich um ein Transkript von Foucaults Vorlesung am Collège de France im Jahre 75-76. Dies ist eine oft als Wendepunkt beschriebene Zeit in Foucaults Entwicklung. Die Motive aus Sexualität und Wahrheit und überhaupt aus dem Spätwerk von Foucault tauchen hier zum ersten Mal in einer Vorlesung auf. Auch ausführliche Erläuterungen und Entwicklung der Begriffe Biomacht und der Biopolitik stehen in dieser Vorlesung. Und andere zentrale Ideen seiner 1977 mit Sexualität und Wahrheit beginnenden, letzten Periode. Die amerikanische Ausgabe dieser Vorlesungskranskripte ist 2003 erschienen. Die Episode der Serie West Wing, die sich in 7 Staffeln mit 2 Amtszeiten eines amerikanischen Präsidenten beschäftigt, wurde im Mai 2006 ausgestrahlt. Das ist die letzte Episode. Und spielt, also ihre Erzählzeit ist im Januar desselben Jahres, am Tag der Übergabe der Präsidentschaft des scheidenden Präsidenten Bartlett an seinen Nachfolger Präsident Santos, dem sozusagen dieser Latino-Version des Obama-Charakters, der dann den ja die Wirklichkeit nachgestellt hat. Der Präsident der Vereinigten Staaten liest also mehr oder weniger den damals neuen Foucault, nicht irgendeinen Foucault. Das wäre zunächst mal ein Beleg für eine meiner früheren Thesen, dass die Leute Serien heutzutage nicht einfach schauen, sondern in ihnen blättern. Das ist der Umstand, dass nicht nur mir, sondern mindestens 208 weiteren Personen, die auf die eine oder andere Weise im Netz publizieren, der Titel und der Autor dieses Buches in The West Wing aufgefallen sind. Und um das sie sehen haben zu können, müssen sie sozusagen geblättert haben. Sie müssen zurückgespult haben. Man kann nicht bei einem Mal schauen. Sieht man Foucault, aber man sieht nicht, was es ist. Der Huffington Post-Kolumnist Thomas de Sengotita etwa meint, dass es gerade auf den fantastisch-eskapistischen Charakter der Serie, von dem wir als Vorwurf schon gehört haben, schließen lasse, dass sie uns allen Ernstes verkaufen wollen, es könne einen amerikanischen Präsidenten geben, der kritische Theorie zur Kenntnis nehme. Der kanadische Soziologe Craig McFarlane, selber Serienfan, argumentiert hingegen, dass es absolut keinen Zusammenhang zwischen dem Inhalt dieses Buches und dem Charakter Bartlett gäbe. Dass aber Battlestar Galactica in großem Detailreichtum präzise diese Vorlesung, und besonders die 11. Vorlesung von Foucault, verfilmen würde. Darüber hinaus auch deren Rezeption und Weiterentwicklung in Texten von Giorgio Agamben und Maurizio Lazzarato. Ich würde da beiden widersprechen. McFarlane gibt auch zu, dass er West Wing nur aus Erzählungen kennt. Er möchte verhindern, er sagt da auch, dass sozusagen zu sehr hineingesogen zu werden in eine sympathisierende Perspektive mit einem amerikanischen Präsidenten, und die vermittelt diese Serie in der Tat. Es ist eigentlich kaum noch möglich, anschließend nicht sozusagen mit der Möglichkeit zu sympathisieren, dass der amerikanische Präsident auch ein korrekter Akteur wäre. Die pro Episode zugespitzten politischen Entscheidungen oder auch Unentscheidbarkeit, um die es in der Serie geht, sind in ihrer skeptischen Einbettung in strukturell Vorentschiedenes durchaus der Subjektkritik in Foucaults Analytik der Macht nahe, würde ich behaupten. Vor allem werfen sie ein Licht auf die Person des Präsidenten, der, und das ist ja die Idee der Serie und auch darüber haben wir schon ausführlich gehört, ein Intellektueller an der Macht ist, ein Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, sozusagen die liberal-sozialdemokratische offizielle und aus alten Ostküstenadel stammende Alternative zu Stringer Bell. So wie am Horizont seines von einer ganz und gar illegitimen Kultur kommenden Denkens für Stringer Bell der gemeinsame Ursprung legalen und illegalen Volkswirtschaften steht, ein ganz und gar legitimes Buch, nämlich Adam Smith, so steht am Ende des Horizonts von Präsident Bartlett die Machtkritik eines Autors der 68er-Kultur, während seine letzte Amtshandlung als Präsident darin besteht, einen ehemaligen Mitarbeiter, der beim Versuch, alte linke Ideale hochzuhalten, zum Landesverräter wird, zu begnadigen. Das alles erfahren wir sozusagen in dieser Nanosekunde, hätte ich fast gesagt, in der man das kurz sehen kann. Das Gehirn als Archiv, als nicht visualisierbare Fülle an Daten ist natürlich immer schon mal wieder von Filmemachern, Filmemacherinnen als Herausforderung aufgegriffen worden und nicht immer auf so ungeschickte Weise wie bei den Beispielen, in denen es um die Erhabenheit des Codes gegangen ist, die ich vorhin genannt habe. Das bekannteste Beispiel einer interessanten oder akzeptablen, eines akzeptablen Versuchs dieser Darstellung ist sicherlich das Abschalten des Bordcomputers HAL 9000 in Kubrick's Space Odyssey. Hier wird sozusagen das Negativ des Actionfilms ausgemalt, der uns den Tod eines Menschen immer als das Zusammenbrechen eines Körpers zeigt, dessen kognitive Seite bestenfalls aus moralischer Männlichkeit besteht, die entweder aushält oder nicht aushält, was dem Körper widerfährt. Beim langsamen Abschalten von Hell wird der Umstand, dass der Tod eines Menschen auch das Löschen eines riesigen Archivs bedeutet, inszeniert. Allerdings nicht am Beispiel eines konkreten Archivs, sondern am Beispiel künstlicher Intelligenz, die nicht für eine konkrete individuelle Hirnarchiv, ein konkretes individuelles Hirnarchiv steht, sondern für Kognition schlechthin. Dass das Buch und seine Funktion für das Zeigen, Bedeuten, Inszenieren von oder Vergleichen mitmenschlicher Kognition, zerebralen Archiven etc. in sogenannten Qualitätsserien an Bedeutung gewinnt, hat aber noch einen anderen Grund. Die ästhetischen Werte klassischen Erzählkinos sind von den Mitteln abgeleitet, die filmisches Erzählen gefunden hat, um Stoffmengen zu bewältigen, die gelesen ungefähr 10 bis 15 Stunden dauern. Diese Zahlen basieren natürlich auf groben Durchschnittswerten. Aber in der Regel basieren Spielfilme des letzten Jahrhunderts, so sie sich auf vorher schon veröffentlichte Literatur beziehen, auf Texten, die im Schnitt um die 200 Seiten lang sind und die zu lesen man zwischen 400 und 800 Minuten braucht. Die elliptische Kontraktion der Bilderzeit auf ein Zehntel der Lesezeit bringt bestimmte syntaktische und rhetorische Mittel und Techniken hervor. Deren Verknappungsleistung wird als filmisch schön empfunden. Dazu gehört unter anderem eine behavioristische Konzentration darauf, wie menschliches Fühlen von außen aussieht. Trotz natürlich beträchtlicher Versuche, nicht zuletzt unter Einfluss von Surrealismus und Psychoanalyse, Träumen oder der Innenarchitektur des Oberstübchens zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Erzählzeiten der Serienbücher, wenn wir sie mal so nennen wollen, sind dagegen beträchtlich länger. Hier deckt sich die durchschnittliche Staffellänge mit der durchschnittlichen Leselänge eines durchschnittlichen Romans. Dies eröffnet die Möglichkeit eines anderen Verhältnisses dessen, was das Buch im zweiten Sinne zeigen oder veranschaulichen soll. Das Archiv wird als das persönliche Archiv darstellbar. Die Konjunktur von psychoanalytischem Personal und Storylines, etwa bei den Sopranos oder in Treatment, und das sind die sozusagen expliziten psychoanalytischen Storylines, dass es jede Menge implizite gibt, haben wir ja gerade sehr anschaulich gesehen am Beispiel von Frazier, legt davon Zeugnis ab. Aber auch die vielen sozusagen retardierenden, verlangsamenden Elemente, die vielen Supervisoren, Vorgesetzten und anderen Instanzen der Verdichtung und Verschiebung in den Verwaltungsapparaten, etwa von The Wire. Und es wird zugleich, wird das Archiv von seiner Beschränkung darauf als Extension toter oder pensionierter Menschen und als Zeichen ihrer vergangenen Einzigartigkeit getrennt und permanent in die Handlung integriert. Das ist also im Gegensatz zu diesen Fällen, in denen es sozusagen nur posthum einen Blick auf das nunmehr abgeschaltete Gehirn gibt, eben diesen Blick ins Gehirn als permanenten Aspekt der Erzählung. Die neu gewonnene Erzählzeit wird eben nicht als visuelle Zeit und in visuelle Zeit investiert, sondern als Zeit der zweiten, dritten, vierten Erzählung, der Wiederholung, der Durcharbeitung, eben der psychoanalytischen Kategorien, die wir vorhin schon kennengelernt haben. Und die klassischerweise sozusagen in den, die eine Art von Anwendung psychoanalytischer Möglichkeiten demonstrieren, die eben erzählungsbezogen ist und nicht auf den visuellen Apparat verweist. Zum Schluss möchte ich gerne noch eine weitere neuere Funktion, also eine nochmal sozusagen diese Elemente bereits synthetisierende Funktion des Buches, die einiges der alten Funktion aufgenommen hat, aber eben auch eins hinzutut, vorführen aus der zurzeit viel diskutierten Serie Mad Men. Mad Men kann man als bereits, würde ich sagen, Produkt einer zweiten Generation von Qualitätsfernsehen gelten lassen, die sozusagen ja schon von Personen stammt, die quasi den Zyklus der Produktion einer solchen Serie und dieser neuartigen Rezeption durch die DVD-Kultur und durch die Netzkultur erlebt haben. François Truffaut hat einmal anhand eines lesenden Cowboys in Nicholas Rays Johnny Guitar den Einzug von Urbanität in den Western festgemacht. Er hat gesagt, das ist sozusagen vor Johnny Guitar gibt es keine, hat noch nie jemand in Western ein Buch gelesen. Und in Johnny Guitar liest einer ein Buch, und zwar, weil er warten muss. Und dass man warten muss und ein Buch liest, ist eben eine zutiefst urbane Erfahrung. Das kommt auf dem Land nicht vor. Dass man dabei zugleich sozusagen sichtbar wird als jemand, der ein Buch liest und der ein ganz bestimmtes Buch liest, ist sozusagen urbanes Handeln, wenn man liest, als Erwartung mit einbezogen wird, dass jemand anders sehen kann, dass man etwas liest. Das ist sozusagen ein Bestand des Dialogs ist. Wenn ich also mit dem Wittgenstein oder mit diesem Buch rumrenne, dann erwarte ich, dass jemand anders das auch sieht. In der postmodernistischen Informations- und Wissensgesellschaft ist das sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dieses Wissen, dass andere mich lesen. Wir sehen jetzt ein Beispiel, in dem eben auch jemand erkennbar ein Buch liest und wo dann auch genau das passiert, was mit dieser Erwartung normalerweise verbunden ist, dass jemand anders dieser Person dabei zusieht und darauf auch reagiert. Und wie das auch immer so ist, wenn jemand... Also man liest ein Buch in der Öffentlichkeit, man erwartet, dass die anderen Personen das sehen, dass man das liest und auch irgendwie davon irgendwie ein Bild von einem bekommen. Man ist aber trotzdem, zumindest gehört das zur Konvention, zunächst mal leicht irritiert, wenn man darauf angesprochen wird und abwehrend. Also denn man kann ja nicht zugeben, dass man das Buch in der Öffentlichkeit gelesen hat, um dabei gesehen zu werden, dass man ein Buch liest, sondern man zeigt ja gerade damit, dass man von sich und seiner Innenwelt absorbiert ist und gerade eben nicht interagieren will und will ja gerade das kommunizieren, dass man nicht kommunizieren will, dass man über diese Kommunikationsakt erhaben ist. Diese Besonderheit will man kommunizieren. Wenn man also trotzdem angesprochen wird, reagiert man so leicht abwehrend, aber man ist natürlich doch erfreut, denn eigentlich wollte man ja diesen Kommunikationsakt. Und dafür sehen wir jetzt ein Beispiel aus der zweiten Staffel von Mad Men. Bitte. Ja, der Beatnik sagt, also falls man es nicht verstehen konnte, der Beatnik, der den Frank O'Hara liest, also das Buch, das ich auch dabei habe, sagt zu dem Büromann, dem zwar gut aussehenden, aber eben klar als Spießer erkennbaren, nicht Beatnik, das wäre, glaube ich, nichts für Sie. Dieser interessierte, zum Reden aufgelegte Barbesucher ist die Madman-Hauptfigur Don Draper. Unter allen Spießern der späten 50er und frühen 60er, um die es hier geht, ist er der geheimnisvollste. Er hat ein anderes Leben hinter sich und er führt ein zweites, während er ein erfolgreicher Werber ist. Dieses zweite Leben hat unter anderem zum Kontakt mit Beatniks und Unangepassten geführt, vor allem einem erotischen Kontakt, und daher die Aufmerksamkeit. Was denken diese Brüder eigentlich? Was steht in ihren Büchern? Dieses Buch, was wir da gesehen haben, Meditations in an Emergency, stammt von Frank O'Hara, dessen kulturhistorische Sonderstellung nicht zuletzt darin besteht, dass er einerseits eben mit den Beatnik-Dichtern seiner Zeit, ebenso wie mit den Malern und Komponisten der New York School, engen Kontakt hatte. Also er war ein bekannter Kunstkritiker vor allem, der die Arbeiten der Abstract Expressionist verfolgt hat, mit Morton Feldman eng verbunden war, und aber eben auch gleichzeitig als Lyriker auftrat. Sein Buch von 1957, Meditation in Emergency, ist ein Schlüssel zu der anderen Gegenwart der späten 50er, die also in Mad Men relativ wenig vorkommt, der unangepassten Gegenwart von Beatniks, Schwulen, Bürgerrechtlern und Drogenusern, all das war übrigens Frank O'Hara, die im Laufe der Serie dann aber wichtiger werden sollen. Doch das Buch, mit dem sich der eine ziert, mit dem er sich im urbanen Konkurrenzkampf der Outfits und Lebenseinstellungen fast schon so schmückt, wie man sich heute mit Merkmalen der Identität und des Andersseins schmückt, die mittlerweile nichts mehr bedeuten, als dass man dasselbe tut wie alle anderen. Dieses Buch ist für den anderen nur halb erreichbar. Es bleibt Traum und Subtext. Am Ende sehen wir sozusagen, und das ist das Neue, sehen wir, wie Draper das verarbeitet, ne? wie Draper, der jetzt neugierig geworden ist, dieses Buch verarbeitet. Und zwar tut er das, also indem er in ihm blättert, es aber dann gleich weiterschickt. Also er tut sozusagen, er intensiviert sozusagen dieses urbane Zeigen, dass man ein Buch liest, indem er es gleich an eine bestimmte Person weiterschickt und sozusagen dieser Person einen Brief schickt, der dieses Buch ist. Damit sozusagen auch das Prinzip, dass wir an dem Buch immer die Grenze des Erzählbaren erkennen, also sagen können, hier gibt es noch viel zu lesen, aber wir können es nicht zeigen. Unser Realismus besteht gerade darin, dass wir diese Grenze mit zeigen. Wir zeigen gerade, was dem visuell nicht zugänglich ist, nämlich Text. wir ziehen das aber ab nur von sozusagen der Posthum-Erklärung eines Gehirns, von dem Gedanken, an dieser Person ist noch so viel mehr, das ist aber alles im Archiv, das ist alles Code, das ist alles Schrift, das können wir nicht zeigen, sondern dieses Element steckt auch in der Kommunikation zwischen den Einzelnen. Und zwar nicht nur in der Kommunikation von Zweien, die im gleichen Raum sind, sondern auch in der Kommunikation von Zweien, die an verschiedenen Orten sind. Und wir erfahren in dieser Szene nicht einmal, an wen er das Buch als sozusagen eine Art Brief schickt. Wir erfahren nur, er liest uns nur, während wir diesem Vorgang zusehen, liest er ein Gedicht aus dem Buch vor, das in meiner deutschen Ausgabe leider nicht vorhanden ist, eine Hommage an den sowjetischen Dichter Wladimir Majakowski. Vermutlich schickt er das Buch an seine Geliebte, an seine Beatnik-Geliebte, aber das wird nicht ganz klar. Dazu sehen wir ihn aber, wie er ohne Dialog die kleine spießbürgerliche Freiheit des mit dem Hund nochmal rausgehens, ne, abends, nutzt, um Brief und Buch in den Briefkasten zu schmeißen. Ne? Also er kann nicht einfach abends nochmal rausgehen, aber er kann die Ausrede nehmen, das wird alles nicht gesagt, aber das sieht man sieht, dass er den Hund dabei hat, er braucht das, um sozusagen mal rausgehen zu können und diese kleine verschwörerische Aktivität machen zu können. Frank O'Haras Gedichte verhalten sich ähnlich zu Draper wie Adam Smith und Michel Foucault zu Stringer Bell und Präsident Bartlett, aber Draper ist nicht tot und pensioniert. Wir finden die Bücher nicht im Archiv, sondern wir sehen zu, wie sie dort und anderswo verstaut werden. Und das ist sozusagen mein Schluss. Und ich bitte jetzt nochmal um das allerletzte Beispiel, wo wir diesen Vorgang sehen können.
Ja, vielen Dank, Dietrich. Das war jetzt nochmal ein ganz anderer Zugang zu dem Thema. Du hast ja eine Reihe jetzt so unterschiedlicher Funktionsweisen, wie diese Bücher da funktionieren. Könnte man das nochmal sozusagen ein bisschen allgemeiner vielleicht fassen, welche Funktion das für diese Serien hat, so ein bisschen mit Hinblick vielleicht darauf, was du hast es ja auch erwähnt, nicht, wie die Literaturverfilmung im klassischen Film, nicht diese, ob das die Literatur oder das Theater den Film verunreinigen, nicht, wie Bazin das aufgefasst hat, welche Funktion das da auch hätte. Gibt es so eine Vorstellung einer reinen, gewissermaßen Fernsehästhetik und bricht da das Buch hinein oder wie könnte man das sehen?
Ja, ich glaube, das ist erst in den Anfängen erkennbar, aber es gibt eine ganz große Verschiebung von der Attraktion oder des zentralen eines zentralen Attraktionselements visuellen Erzählens. Und das ist von, guck mal, wie schnell und elegant wir hier durch die 90 Minuten von A nach B kommen, von Geburt zu Tod, von Beginn des Konflikts zu Ende des Konflikts oder was auch immer, von Entwicklung, Adventure und zurück nach Hause, zu dem Hinweis, es gibt wahnsinnig viel Zeit noch. Es gibt immer noch viel mehr Zeit. Es gibt immer noch viel mehr Staffeln. Es gibt immer noch im Grunde genommen eine Kognitionsebene hinter den Köpfen, die noch lange nicht erschöpft ist. Es gibt sozusagen beim Gangsterboss, der ein Gangsterboss ist und ein Gangsterleben lebt, eine psychoanalytische Tiefe, auf deren Grund wir nie wirklich kommen. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir die Sachen sehen. Nicht, dass wir die Beschleunigung sehen wollen, sondern wir wollen sozusagen das Potenzial von sehr viel mehr Zeit, von sehr viel mehr Möglichkeit, Personen zu ergründen, erkennen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass sozusagen Beschleunigung unter gegebenen Verhältnissen nicht das entscheidende attraktive Versprechen ist, sondern Entschleunigung. Ne? Also die Serien versprechen uns Entschleunigung, sie versprechen uns endloses Dwelling in Schicksalen und in Subjektivität. Und aber auch zugleich natürlich in Reflexion. Und ich glaube, das wird nicht in gleicher Weise überall ausgekostet, aber das Buch ist sozusagen immer das Respekt vor dem Buch, das Interesse an dem Buch und auch quasi die damit einhergehende Verpflichtung dieses Incentive an die Zuschauer, Zuschauerinnen, sich das nochmal genau anzugucken, was war da eigentlich. Ne? Und die Tatsache, dass zum Beispiel dieses Buch von Frank O'Hara, Meditation and Emergency, ein
eine Sammlung von Beatnik-Gedichten der 50er Jahre Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts wurde, nach der Ausstrahlung von Mad Men, was ja zeigt, dass die Serien tatsächlich so gesehen werden. Ne? Und ich bin auch sicher, dass in 95% bis 99% aller Fälle das Buch eine große Enttäuschung für diejenigen waren, die sich das besorgt haben. Aber es ist tatsächlich... Es zeigt, dass diese Dimension nicht einfach nur ein Schmuck ist, nur ein Aspekt von Set-Design.
Aber es ist auch so ein sozialer Indikator, überhaupt in das Fernsehserienformat so prominent Bücher reinzubringen, auch vor dem Hintergrund nicht dieser wir lesen nicht mehr etc. und des kulturkritischen Umgangs mit dem Fernsehen, dass es so ein Zeichen für eben gewissermaßen das Gehobene ist, dass das Format, was vielleicht eben in den Sitcoms in der Form unter Umständen ist, kann ich jetzt nur fantasieren, nicht vorkommen würde. Kann man das so lesen?
Naja, es gibt ja sozusagen etwas, ein Verhältnis, das ist jetzt noch mal, vielleicht noch spezifisch amerikanische Sache, zu Büchern, die nicht ausschließlich diese, also sozusagen die europäischen Klassengesellschaften kennen die gebildete Oberschicht und die gebildeten Mittelschichten und die ungebildeten Unterschichten. Das ist ja aber sozusagen nicht hundertprozentig übertragbar auf die amerikanische Gesellschaft. Da ist es ja eigentlich so, der Außenseiter liest oft auch. Der Außenseiter, der Ungebildete, der Autodidakt liest, der Tellerwäscher zur Millionärperson liest und das fette Mittelklasse-Arschloch liest gerade nicht. Ne? Das ist natürlich nicht, es gibt natürlich diese andere Klassenschichtung auch, aber es gibt auch diese Komponente. Und insofern, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und ein anderer Punkt, denke ich, ist, dass die Bücher nicht wirklich dazu da sind, also sozusagen so wie sie in Serien auftauchen, so wie sie inszeniert werden, um in ihnen zu lesen, sondern um mehr so als so Zaubersteine oder Zauberobjekte, in denen etwas drin ist, in denen etwas aufbewahrt ist, was aber nicht in der Praktik des Lesens und Schmökerns da herauskommt, sondern was eben auch ein bisschen so, zumindest in den Fällen Adam Smith und Michel Foucault, so im Arcanum aufbewahrt wird, im Allerheiligsten des Präsidenten oder des Gangsters steht da so eine geheime Box und darin ist ein Geheimnis drin. Aber das ist nicht etwas, was wir mit nach Hause nehmen und schmökern, so wie die Serie, sondern es ist ein Zauberkasten, den man da entdeckt und wo das alles drin ist.
Ja, diese unterschiedlichen Beispiele, denke ich, die haben das ja sehr, sehr klar gemacht, ne? Wie Tara mit dem, ne, welche Funktion das hat, oder eben der Adam Smith, den man tatsächlich wahrscheinlich, der den wahrscheinlich nicht gelesen hat oder so, wäre vielleicht so Coffee Table Book mäßig oder ich habe das und das im Regal stehen. Ne?
Wobei er besucht das College und besucht die Ökonomievorlesung. Also das, ja. Und es wird an einer anderen Stelle noch gesagt, dass der dass man in seinem, was findet man in seinen Unterlagen? Man findet die ganzen Telefonchips, die ganz wichtig sind für die Organisation des Drogenhandels in Baltimore. Was man eben auch findet, sind die ganzen Mitschriften von Vorlesungen und College Papers, also Referate, die er gehalten hat.
Ja, ganz toll. Ja, gibt es Fragen, Christoph?
Einmal finde ich eben ziemlich bemerkenswert, dass bisher Bücher hauptsächlich in einem bestimmten Genre auftauchen, nämlich im Essayfilm, ne? wo der Autor des Essayfilms gezeigt wird, wie er, weiß ich, am Schreibtisch sitzt und ein bestimmtes Buch in einem bestimmten Buch blättert oder liest, was dann auch in irgendeiner Weise Gegenstand des Films ist und irgendwie vielleicht auch Auslöser oder so des Films ist. Und dann natürlich gibt es jemanden, oder eigentlich, glaube ich, hauptsächlich ein Regisseur, eben Godard, der auch außerhalb des Essay-Films gerne Leute beim Lesen zeigte und vielleicht auch Leute, von denen man nicht unbedingt annehmen würde, dass sie lesen würden, also beispielsweise die Figur von Lemmy Korschen in Alphaville, wo mir jetzt leider natürlich jetzt nicht einfällt, was der da spektakulär liest, das weiß sicher jemand anders. Es war natürlich eine sehr tolle Referenz und damals sehr prägnante Referenz, also die eben in einem interessanten Kontrast stand zu so einer Figur, so eines, ja, weiß ich nicht, so eines etwas abgefahrenen Geheimagenten oder
ist
so.
Ist nicht Fanon?
Ja, egal.
Das wäre vielleicht die Frage, inwiefern sich das ähnelt, ja, oder inwiefern es sich davon unterscheidet, wie hier Bücher zitiert werden. Das Zweite wäre, dass ich vielleicht eine Nuance immer das anders verstanden habe, dieses Auffinden von Adam Smith bei Stringer Bell, dass es sich vielleicht so verhält, dass Stringer Bell nicht länger, ab einem bestimmten Punkt nicht länger bereit war, diese existenzielle Zuschreibung zu akzeptieren, dass Leute seiner Rasse, Klasse und Herkunft, ne, aus West Baltimore und als einzige Möglichkeit etwas anderes zu tun als arbeitslos der Drogensucht zu verfallen ist, eben im Drogenhandel eine Rolle zu spielen, dass er also da irgendwann es nicht mehr einsieht, warum all die anderen Kriminellen, überwiegend Weißen, dann auch statusmäßig und so weiter, abgesicherten, legitimen und legalen Formen des Verbrechens, ne, eben nur den anderen vorbehalten sein sollen. Und er dann versucht eben in ein legal, also das Drogengeschäft in ein legales Immobiliengeschäft zu überführen. Und um das jetzt, um sich dazu zu befähigen, er eben zugleich also das auch nachholt, was ihm eben gleichermaßen verschlossen war, nämlich irgendeine Form von Bildung. Den Drogenhandel konnte er ohne das bewältigen, wie man sieht, nur sehr effektiv. Aber er dann die Notwendigkeit sah, um sich in dieses andere Business einzufühlen und darauf vorzubereiten, er dann eben diese sozusagen also so eine private Abendschule oder sowas macht.
Ja, also zum Zweiten, zuerst vielleicht auch auf die Gefahren, dass wir da in Stringer Bell Exegese tiefer eindringen. Also zunächst mal ist der Adam Smith's Wealth of Nations ist Nationalökonomie. Also es hilft nicht unbedingt dabei, den Drogenhandel in Immobiliengeschäft zu überführen, sondern ich würde ja sagen, der Ehrgeiz geht weiter. Bitte?
Grundlagen.
Nein, aber Grundlage der Nationalökonomie und sozusagen nicht, es ist nicht BWL. Und was dabei sozusagen, was man sich denken kann, ist, dass er eben nicht denkt sozusagen nur im individuellen sich weiterentwickeln seines Imperiums, sondern dass er tatsächlich denkt an die Community. Und meine These wäre ja, dass es sozusagen eine zweite Schicht des Konflikts gibt mit diesen beiden ja fast schon repräsentativen Figuren der afroamerikanischen Community von Baltimore, nämlich Omar Little und Brother Mouzon, die sozusagen je ein anderes Modell für die Community vertreten und nicht nur ein anderes Modell individuell. Also Brother Mouzon vertritt die Nation of Islam und Omar Little vertritt eine bestimmte Art von kollektiven Spontananarchismus, die sozusagen beide antikapitalistisch, aber auf völlig unterschiedliche Weise denken. Und er vertritt das Modell, das in der Geschichte der afroamerikanischen Kultur Booker T. Washington vertreten hat, nämlich die Organisation der Community als eine kapitalistische, die aber sozusagen auf eigenen starken Grundlagen steht. Ne? Das wäre also das wäre eine Möglichkeit, das zu deuten. Ansonsten denke ich natürlich, gebe ich dir auch völlig recht, dass es natürlich auch damit zu tun hat, dass er, wie es dann so schön heißt, legit werden will. Das tut er von Anfang an. Ich meine, er organisiert den Drogenhandel von Anfang an in Bezug auf Ökonomievorlesung. Man sieht ihn ja bereits in der allerersten Szene in einem Outfit, das zwar natürlich für diesen Gerichtssaal taugt, aber er hat dann so Papiere dabei und man sieht ihn, glaube ich, schon in der zweiten oder dritten Episode, sieht man im College. Und man sieht ihn studieren. Also das ist von Anfang an sein Interesse. Zu der Frage, wie unterschiedlich macht das, was ist der Unterschied zu Büchern bei Godard oder Chris Marker oder, ich meine, in fast allen Fällen geht es da ja darum, dass das Publikum das Buch als das Buch sieht und nicht als Attribut einer Person. Es geht nicht darum, dass das Buch das innere Archiv oder auch die inneren Strukturen und vorgeprägten Handlungsweisen einer Person wiedererkennt, sondern es ist sozusagen ein Argument innerhalb des Essays. Es ist eine Fußnote, es ist eine Hommage. Und man soll letztendlich, wenn da Fanon auftaucht, soll man Fanon sehen als Fanon und nicht als Fanon plus. Bei Lemmy Caution wäre das dann, glaube ich, schon was anderes. Also da ist es natürlich, das ist jetzt nicht so die, wäre nicht der Essay-Film, sondern das wäre sozusagen die, der kleine Scherz, allerdings hier sozusagen ganz unter Intellektuellen, die eben wissen, wofür Fanon steht und wo das eben kein Geheimnis ist, sondern wo plötzlich Lemmy Caution eine überraschende Komponente bekommt. Ne? Wie man sie sozusagen in Filmen, die nicht daran ist ja, gut, da ist ja nicht am psychologischen Realismus interessiert, kann man das natürlich ständig machen. Man kann natürlich ständig sozusagen die Kompliziertheit von Konstellationen dadurch verstärken und intensivieren, dass man alle möglichen Attribute einer Person anhängt, die eh künstlich ist, die eh sozusagen keiner Vorstellung von psychologischer Kohärenz verpflichtet ist. Insofern denke ich, das ist genauso wie wenn es wird dann sozusagen mal später von Superman aufgegriffen, diese Art von Zuordnung und Witzen, als es in der ersten Staffel von Staffel sage ich schon, in der ersten Folge der Superman-Filme, der neueren, also der nicht fürs Fernsehen gemachten, gibt es so eine Stereotyp blonde Dummchen, das beim Bösewicht dabei sitzt und die irgendwie eine Fernsehzeitschrift oder eine Frauenzeitschrift liest, während der Bösewicht irgendwas plant. Und dann geht der Bösewicht aus der Tür raus und dann lässt sie die Frauenzeitschrift sinken und dahinter war die Kritik der reinen Vernunft, die sie eigentlich wirklich die ganze Zeit gelesen hat.
Bert.
Ja, was ganz toll fand ich das Beispiel, also das du zuletzt gezeigt hast, Dietrich, weil nämlich hier ein Lyrikband verschickt wird und wenn ich dich richtig verstanden habe und mich richtig erinnere, wir erfahren tatsächlich ja nie genau, wo der, wir können uns natürlich denken, ja, aber wir erfahren es faktisch ja nicht ganz genau. Ja. Und was du da eigentlich in dem Moment gemacht hast, finde ich äußerst spannend, weil das ist sozusagen ein offenes Ende des fiktionalen Universums, das nicht geschlossen wird und eigentlich darauf verweist, eben, dass diese Serien uns eigentlich mit etwas befriedigen, was eben der Roman im 19. Jahrhundert vor allem, den man ja damals Unendlichkeitsimplikation bescheinigt hat, sozusagen das war das, was den Roman von den Gattungen unterschieden hat. Er hat am besten gekonnt, die potenzielle Totalität in ihrer Unendlichkeit sozusagen zu repräsentieren. Ja. Und er macht das aber, indem er natürlich trotzdem eine Schließung vornimmt. Ja. Aber es gibt dann so Momente, eben wie hier, das fand ich ganz großartig, jetzt das, daran erinnert zu werden, wo es etwas gibt, was sozusagen dann doch nicht eingelöst wird. Wir können an keine Instanz appellieren, die uns sagt, an wen das Paket nun ganz genau gegangen ist. Ja. Möglich, es könnte natürlich später dann auch irgendwann eingelöst werden. Ja. Mir ist da eingefallen, als ich vor einem Jahr die Buddenbrox gelesen habe, da gibt es diese Sache, wo die Toni sozusagen von ihrer Ehe aus München zurückkehrt, ja, und von einem Ehestreit berichtet, in dem ein bestimmtes Wort gefallen ist, das sozusagen für sie der Scheidungsgrund war. Und dieses Wort fällt dann 200 Seiten nicht. Ja, und Thomas Mann spielt 200 Seiten mit der Möglichkeit, das Wort auch tatsächlich nie fallen zu lassen, sodass wir sozusagen da unbefriedigt geblieben wären. Ja. Es fällt dann natürlich doch, aber das erzählt uns, finde ich, sehr, sehr viel über das, wie sozusagen diese fiktionalen Universen sozusagen funktionieren in ihrer Unendlichkeitsimplikation. Das Analogon in The Wire war für mich dann, als diese Körper in diesen, als die Leichen sozusagen in diesen Häusern über eine ganze Staffel oder fast zwei eigentlich liegen sozusagen und nicht ganz sicher ist, ob irgendjemand noch draufkommt oder ob der Junge noch sozusagen sprechen wird. Und möglicherweise blieben diese Körper sozusagen dort so liegen. Sie werden dann auch entdeckt, so wie Thomas Mann das Wort noch preisgibt. Ja. Aber das sagt uns, finde ich, sehr viel sozusagen über die Art und Weise, wie sozusagen hier sich begrenzte Fiktionalität zu der Totalität, nicht erzählbaren Totalität verhält. Und das Beispiel ist großartig dafür, finde ich.
Das mit den Körpern finde ich super, weil das ist natürlich genau das, die Körper, die in The Wire gefunden werden und deren, wo immer unklar ist, ist es ein John Doe, also jemand ohne Namen, jemand, den wir nie identifizieren werden, oder ein Decomp, ne, also eine Leiche, die bereits im Zustand der Verwesung sich befindet. Und werden wir sozusagen, gibt es überhaupt jemanden, den das interessiert? Also auch der Container mit den toten Frauen, mit dem die zweite Staffel beginnt, sind in der Tat sozusagen diese Offenheit der Klärbarkeit dieser Schicksale, ist tatsächlich die Entsprechung zu diesen Büchern, finde ich. Also das ist tatsächlich genau der Punkt. Also das ist auch beides, dass das Lesen von das Lesen dieser Körper und ihrer Schicksale und das Lesen der Bücher sind sozusagen äquivalente Handlungen da drin. Ne? Und die Körper sind natürlich Geheimnisse und sie sind teure Geheimnisse für einige und sie sind und es gibt eben diese zynische Rationalität der Polizeiverwaltung, die ganze Zeit nur sozusagen darüber nachdenkt, wie sie die Verpflichtung, einen Körper zu lesen, los wird. Ne? Also diese Rawls und diese Leute denken ja sozusagen nur in dieser Kategorie. Und es gibt natürlich auch in The Wire einige sozusagen non sequiturs, also der Moment, wo jemand auf der Suche nach, wo Brother Mousons Angestellter da auf der Suche nach Omar ist und in eine Gay-Bar kommt und in dieser Gay-Bar sehen wir für eine Hundertstel Sekunde Rawls. Und werden dann ein paar Staffeln allein gelassen mit dieser Information, ob die überhaupt wichtig ist oder ob wir ihn überhaupt wirklich gesehen haben. Müssen natürlich auch nochmal nachschauen, ob er das wirklich war und so weiter. Ne? Und das Letzte noch dazu, was ich auch besonders schön finde, ist, dass man, wenn man sich überlegt, an wen er das schickt, dann gibt es ja drei Möglichkeiten eigentlich. Und es gibt drei Frauen, sozusagen, die in Frage kommen. Und es ist natürlich ein tolles Oszillieren, sich vorzustellen. Also naheliegend wäre sozusagen die Beatnik-Frau, die aus dem Milieu kommt, woher dieses Buch kommt. Ich glaube aber, dass sie ist es, also meiner Forschung ist sie das nicht, das wäre zu naheliegend. Und es ist vor allem auch tells me a lot about you. Oder was würde sie sagen? Don Draper hat einen Beatnik-Roman gefunden, na Spitze. Oder eine Beatnik-Dichtung. Dann das zweite, diese Kaufhauserbin, die er wirklich liebt so, und die aber erstmal verschwindet aus der Serie. Und drittens natürlich seine Mentorin, die Frau von, oder zu der er dieses Mentorenverhältnis hat, die Frau der Person, dessen Identität er angenommen hat.
Vierte Möglichkeit, Peggy, zu der er sozusagen ein riskante These. Peter, die nächste Frage. Hast du ein Mikro? Ja. Peter. Mhm. Da in der.
Danke. Das fand ich sehr interessant, diese Überlegung zu praktisch so etwas. Also The Wire vor allen Dingen besticht ja sehr durch diese diegetische Hyperkonsistenz oder so, die dann auf einer anderen Ebene Realismus genannt wird und wie dann, wenn ein Buch drin auftaucht, praktisch so etwas extra diegetisches in den Molekülen dieses oder in der molekularen Struktur dieser diegetischen Konsistenz auftaucht, was vielleicht etwas Ähnliches, was er doch mal mit dem Unendlichen. Ich finde das interessant, das vielleicht nochmal in die andere Richtung zu denken, weil das Buch ist ja auch das erste mobile Medium gewesen, was ja schon bei Don Quixote auftaucht oder so. Ist einmal das, worin man sich versenkt, was man aber auch in der Öffentlichkeit liest. Etwas Ähnliches passiert ja auch mit den DVDs. Also ich fahre ja sehr viel Zug, wie viele andere hier im Raum wahrscheinlich auch. Und wenn man dann so auf dem Weg zur Toilette oder in die andere Richtung zum Speisewagen geht, sieht man ja dann oft die anderen Leute, die vor ihren Laptop sitzen, sich irgendwelche Filme angucken. Und man hat dann das Gefühl, dass man direkt in deren Gehirne schaut. Weil die natürlich so ferngekoppelt sind mit ihren Rechnern. Das heißt, da taucht dann also dieses... was mit dem Buch das erste Mal aufgetaucht ist, was ja auch in dieser Szene bei Mad Men, also ich lese in der Öffentlichkeit, was vielleicht, ich habe mich nicht wirklich, vielleicht mit dem Walkman das nächste Mal wiederkam, also sich allein in der Öffentlichkeit mit einem Medium kurz zu schließen, passiert jetzt mit den DVDs eben auch wieder in der Öffentlichkeit. Und wenn man dann weiß, gerade im Zugfahren, dass für McLuhan auch die Eisenbahn ein Medium war, gibt es vielleicht auch in die andere Richtung dadurch so eine Art von unendlicher Medialisierung immer weiterer Realitäten oder so.
Ja, und ich meine, es ist in den das ist eine interessante Differenz so zwischen Europa und Amerika, dass in den europäischen Zügen die Leute am Rechner sitzen und wobei der Rechner auch oft gleich wieder in ein Arbeitsgerät verwandelt werden kann. Also die machen Tabellen und dann schauen sie wieder was oder so. Und das sieht man auch beides. Man sieht ja auch in ihre Köpfe, wenn sie Tabellen kalkulieren, während man in amerikanischen Flugzeugen, wenn man da den Speisewagen gibt es da nicht, da gibt es nur die andere Richtung, durchläuft, sieht man eben diese nur für sozusagen Traveling gemachte DVD-Abspielgeräte, die eben keine andere Funktion haben als als sich auf der Reise damit zu unterhalten. Und das schauen alle. Niemand arbeitet. Alle schauen diese Dinge an. Ne? Das ist so ein ganz andere. Es ist, man schaut sofort in die Freizeitgehirne. Ne? Man schaut nicht in die in dieses Unklare zwischen Arbeiten und Freizeit, was sozusagen unseren Postfordismus ausmacht.
Ja, das zeigt ja auch ein bisschen das Retrospektive der Serien, dass sie so am Buch sozusagen ihr medienreflektives Element festmachen und eben nicht an der eigenen Erscheinungsform der DVD-Box oder an diesen. Oder gibt es da auch Beispiele? Weil auch so ein bisschen vor dem Hintergrund wie der Roman im 19. Jahrhundert, Stendhal oder Flaubert, die setzen sich ja genau von diesen Romancharakteren und von dem Schmökern als einer populären Wissenschaft. Gewissermaßen Aneignungsformen ab. Ne? Die Charaktere werden romanhaften und der gute Roman, der durchbricht genau das. Ne?
Aber ich glaube, die Serienproduzenten, Produzentinnen denken tatsächlich sehr stark, dass das ihr Neues ist, Bücher zu produzieren. Und dass das sozusagen ihr, natürlich ist es ein Bild für die DVD-Box. Es ist auch ein irgendwie verklärendes Bild für die DVD-Box. Und ich habe auch gesagt, es hat ein bisschen was vom Zauberkasten und von der Schmuckschatulle. Aber es ist eben, also so wie sich das Nouvelle Vague-Kino bis hin zu Spätepigonen davon wie Wim Wenders im Laufe der Zeit sagen mit dem romantischen kleinen Kino an der Ecke, dem Neighborhood, auch immer von Aussterben bedroht, identifizieren und dieses Kino immer ins Bild bringen mit Marquis und allem. Und so wie eben der dritten Generation von Fassbinder, man immer dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen im Hintergrund sieht, ist eben sozusagen die Realitätsebene, die hier genannt werden soll, ist eben die unendliche Zeit des Buches, für die es sozusagen noch kein anderes Bild gibt. Und ich glaube, die DVD-Box ist zu uneinheitlich als Objekt, um sie so auratisieren zu können. Mhm. Noch.
Ja, gut. Das ist vielleicht letzte Frage.
Gestern, ist das an? Ja. Fiel irgendwo der Satz, dass das Marketing solcher Serien über DVDs eigentlich in der ganzen Ökonomie, in der Produktionsökonomie keine große Rolle spielen würde. Aber worüber wir hier reden, ist eigentlich immer das, dass genau diese DVDs jetzt sozusagen eine Vielschichtigkeit dieser Filme erst ermöglicht und die Erfahrung dieser Vielschichtigkeit. Für mich stellt sich vor diesem Hintergrund dessen, was gestern da gesagt wurde, eigentlich die Frage, ist das ein internes Spiel, Sie haben vorher gesagt, ein Scherz unter Intellektuellen, also das interne, der interne Spaß der Macher, solche Vielfalt, solchen Reichtum an Anspielungen in diese Serien einzubauen, die man ja zum Teil nur in Zehntelsekunden aufnehmen kann, oder ist das etwas, was sich wirklich an den Zuschauer wendet?
Nee, es ist gerade nicht, wie ja dadurch bewiesen ist, also meine Beispiele dafür, dass das nicht so ist, war ja die unglaubliche Resonanz, die diese kleinen Details entwickelt haben. Es wäre ja Frank O'Hara nicht an die Spitze der Amazon-Charts gekommen, der Amazon-Buch-Charts, wenn die Leute das nicht gesehen hätten. Und es wäre, es hätten nicht 208 Leute im Netz darüber diskutiert, was es mit genau diesem Foucault-Buch in dieser Episode von The West Wing auf sich hat, wenn sie es nicht gesehen hätten. Also es wird offensichtlich von den Zuschauern gesehen. Der zweite Punkt wäre, dass die DVDs keine große Rolle spielen, hat ja Karen Thorson, wenn ich sie richtig verstanden habe, ja gerade zurückgewiesen. Sie hatte gesagt, dass es sozusagen eine späte Überraschung ist, wie stark der Einfluss sowohl auf die Rezeption wie auch auf ökonomische Ergebnisse, allerdings eben verspätet durch die DVDs entstanden ist. Und ich würde sagen, unabhängig von diesen Punkten, dass das, worüber wir reden hier, hat überhaupt nur zu tun mit DVD bzw. Download, destandardisierte Rezeption außerhalb des Fernsehgeräts. Ich würde dafür plädieren, dass wir überhaupt gar nicht über Fernsehen sprechen hier, dass das mit Fernsehen eigentlich im klassischen Sinne nichts zu tun hat, sondern mit DVD-Download gucken von Serien. Und dass sehr oft wurde ja im Laufe der Diskussion davon gesprochen, dass es bestimmte Dinge im Fernsehen ja schon mal gab. Und wo ist eigentlich die Neuheit? Und da würde ich auch durchaus zustimmen. Es hat in der Tat zum Beispiel, wurde immer mal gesagt, dann im Gegenteil, dann wurde gesagt, es gab in Deutschland gibt es ja keine Tradition guter Serien. Selbst das stimmt überhaupt nicht. Es gibt unglaublich viele interessante Fernsehserien, die in Deutschland produziert worden sind. Denke an die ganze Meixner-Tradition beim NDR mit Schwarz-Rot-Gold und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe interessanter Fernsehserien. Aber das waren eben, und das ist der entscheidende Unterschied, Fernsehserien. Und es waren nicht Serien, die für diese DVD-Lektüre geeignet wären oder That Remains to be Seen. Also das wissen wir nicht. So eine Rezeption hat noch nicht stattgefunden. Und das ist was anderes. Und ich glaube, das, was auffällig ist in allen Punkten, mit denen wir reden, hat immer zu tun gehabt mit dieser Art von Rezeption.
Okay, vielen Dank, Dietrich. Wir müssen aufhören, weil wir pünktlich um 14.15 Uhr weitermachen mit dem letzten Programm.